ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, eine ganz frühlingshafte Woche Wissenschaft, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei meinem Gast heute ist. Heute mit mir, Sina Kürz, und einem ganz wunderbaren Gast, nämlich mit Dr. Jens Völl. Hallo Jens!
Hallo Sina, freut mich sehr. Das Wetter ist bei mir geht so gerade. Bis eben hat es noch geregnet.
Geht so. Kennen wir alle genau diese Definition aus dem Wetterbericht.
Ja genau, es ist auch ein Begriff, der viel häufiger verwendet werden sollte. So, wie geht's dir? Geht so.
Geht so. Ja, so machen wir das aber. Also man sagt ja echt immer, wie geht es dir? Es geht. Was soll das bedeuten? Also es ist irgendwie kein richtiger Inhalt, aber jeder weiß, was gemeint ist, ne?
Ja, ich finde es auch schön, wenn ich es nicht ganz falsch verstehe, ist es im Spanischen ja auch so, dass man sagt, ¿qué pasa? Was geht? Also würde ich auch so im Sinn von gehen. Und ich bin mir nicht sicher, wo das herkommt, dass die Verbindung gibt. Finde ich aber sehr spannend.
Stimmt. Und in anderen, bei Englischen sagt man nicht what goes. Nee.
Oder? Genau.
Okay, what's schon ein super Start. What's happening, ja. It happened, antwortet man aber nicht dann da drauf. Aber krass, so schnell kann man den roten Faden verlieren.
Ja, du wirst es doch sehr bereuen, mich eingeladen zu haben, ganz ehrlich.
Ja, ich merke schon. Genau, ich stelle dich vielleicht mal vor. Dr. Jens Völl, das Doktor ist natürlich super interessant. Das Doktor steht für Neuropsychologie, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Genau.
Du hast in Neuropsychologie promoviert, was ich super geil finde, weil ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe in der Oberstufe mal ein Buch gelesen, das heißt Der Mann, der seine Frau mit einem Hund verwechselte.
Ja, Oliver Sacks.
Ja, von Oliver Sacks. Und das ist so ein geiles Buch, dass ich echt kurz überlegt habe, so, boah, vielleicht mache ich irgendwie Neurologie später. Richtig Bock drauf. Also, das ist dein Spezialgebiet. Also du bist nicht Neurologe, aber Neuropsychologie ist ja nochmal was anderes, ne?
Genau, es ist was anderes. Also im Grunde geht es in der Neuropsychologie darum, dass die Prozesse im Gehirn in Verbindung gesetzt werden mit dem, was unser Erleben und unser Verhalten und sowas ist. Und deswegen findet man NeuropsychologInnen auch mehr in der Forschung und NeurologInnen halt häufiger in der Klinik oder in der Anwendung. Hm. Genau, und also manche von den Dingen, die ich gemacht habe, gingen tatsächlich auch so in die Richtung von den abgefahrenen Sachen, mit denen sich Oliver Sacks auch beschäftigt hat oder über die er auch geschrieben hat. Zum Beispiel habe ich im Bereich Phantomschmerz promoviert, was ganz spannend ist, weil es auch so ein bisschen rätselhaft ist, wenn man sich überlegt, dass es ja, wenn man so ein Gliedmaß spürt, das einfach nicht da ist oder nicht mehr da ist.
Ja.
Und das ist ja gerade auch im Gehirn auch interessant, wie sowas zustande kommen kann.
Das ist hier dieses das Kitzeln vom amputierten Zeh sozusagen, ne?
Genau, das wäre eine Phantomempfindung tatsächlich. Phantomempfindungen haben sehr, sehr viele Leute nach Amputation. Und Phantomschmerz ist auch relativ häufig. Das ist dann halt eben, wenn es weh tut. Und das ist der große Unterschied ist, dass es halt häufig als klinisch relevant angesehen wird. So Phantomempfindung, dass man sagt, der Fuß ist noch da oder die Hand ist noch da. Deswegen lassen sich die meisten, würden sich da nicht behandeln lassen. Aber der Phantomschmerz ist halt für viele eine große Qual.
Ja, klar. Und es ist ja eigentlich auch völlig egal, ist das Bein da oder nicht. Das Empfinden ist ja da, ne? Und damit, das ist ja dann schon irgendwie real. Da muss man sich drum kümmern.
Genau.
Finde ich mega abgefahren. Ist ein super skurriler Bereich irgendwie. Und passt auch sehr zu dem Buch, was du geschrieben hast, weil du bist, oder vielleicht fangen wir mal so an. Man kennt dich oder die richtigen Nerds kennen dich vielleicht, weil du zum Inner Circle von der großartigen Mighty Noon Kim gehörst, nämlich zu MyLab und MyThinkX. Und du hast jetzt auch ein wunderbares, nerdiges Buch geschrieben, das heißt Völlig nerdiges Wissen. Und es ist ein bisschen ähnlich wie mit unserem Podcast-Titel, der ja Fakt ab heißt, aber F-A-K-T geschrieben wird. Jetzt wird schwierig. Völlig nerdiges Wissen, das Völlig wird F-O-E-L-L-I-G geschrieben, passend
genau.
Zu deinem Nachnamen. Wahnsinns-Gag, perfekt für Fakt ab.
Dankeschön. Ja, der kommt tatsächlich daher vom Arbeiten an MyThinkX. Das ging eigentlich so als Gag in der Redaktion rum, weil wir uns häufig unterhalten haben über das Thema und ich häufig der war, der mit irgendeinem unnötigen Fakt um die Ecke gekommen ist, der eigentlich niemand weitergeholfen hat. Und das hat dann so intern, war das so der Begriff völlig unnützes Wissen. So wie
ach so, die haben dann auch wirklich völlig gesagt mit deinem Nachnamen dann?
Genau, das war so der Gag. Wir haben auch noch wir haben Lars Dietrich im Team, der so ein bisschen den Ruf hat, dass er immer noch mal was hinten drauf setzt, was auch noch interessant ist. Deswegen haben wir auch den internen Begriff Last but not least. Aber bei mir war es eben das völlig unnütze Wissen. Daraus ist dann tatsächlich ein Online-Segment entstanden, also dass wir wirklich Clips aufgenommen haben mit völlig unnützem Wissen. Am Anfang wirklich aus den Dingen heraus, die in der Redaktionssitzung gesagt wurden. Und dann nachher habe ich mir halt eben noch Sachen ausgedacht, die, also nicht ausgedacht, sondern recherchiert. Es sind keine ausgedachten Facts drin, aber ich habe mir eben Dinge überlegt, die da Sinn machen könnten. Und das gibt es jetzt immer so als bisschen als Online-Special zu unseren einzelnen Folgen.
Zu den einzelnen Clips dann sozusagen. Ist das genau, Buch einfach nochmal?
Ach so, ja, genau. Nee, das Buch ist im Grunde genommen nochmal anders als diese Clips. Also wir haben dann die Idee gehabt, dass dasselbe Konzept als Buch zu machen, wo man ein bisschen mehr Zeit sich nehmen kann, weil diese Clips sind immer nur 60 Sekunden, da kann man wirklich nur ganz grob sagen, worum es geht. Und das Buch ist nochmal nerdiger, weil es nochmal mehr so ein Deep Dive ist. Deswegen ist es auch das völlig nerdige Wissen in dem Fall. Und es sind neue Themen, es sind also nicht die aus den Clips.
Es sind auch, also ich habe das Inhaltskapitel auf jeden Fall mir gut angeguckt, weil was ich richtig gut finde, ist, dass es sind 42 Kapitel und es sind, das heißt nicht, dass es irgendwie 3000 Seiten sind, sondern es sind einfach so kurze, super interessante Facts, die man sich dann einfach so nach und nach reinziehen kann. Und dann kommen wieder so viele neue Sachen und man kann auch manchmal gar nicht so richtig wissen, worum geht's denn da jetzt genau, aber es klingt einfach immer super spannend. Ich habe zum Beispiel auch noch nie was von einem Kontinent gehört, den die Wissenschaft sich ausgedacht hat.
Genau, Lemuria.
Lemuria. Manche Sachen kommen einem sehr bekannt vor, gerade irgendwie so die Astro-Raumfahrtsachen kamen mir bekannt vor, aber ich finde es sehr, sehr cool, völlig nerdiges Wissen. Ich sehe auch hier im Intro, was einen Nerd ausmacht, was ja auch wirklich für uns und vielleicht auch eine Identitätskrise für alle HörerInnen von Fucked Up ist. Ab wann ist man eigentlich ein Nerd und ab wann nicht? Würdest du dich als Nerd bezeichnen?
Also ich mich selbst würde ich auf jeden Fall als Nerd bezeichnen, aber es hat ja schon so ein gewisser Wandel stattgefunden. Also das war ja, also wenn man so ein paar Jahrzehnte zurückgeht, hört man es eigentlich nur als Beleidigung. Mhm. Und jetzt kann man sich so ein bisschen mit Stolz auf die Brust schreiben. Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass sich so ein bisschen geändert hat, was der Begriff eigentlich bedeutet. Und da sind sich auch heute Leute noch nicht ganz einig drüber. Und deswegen habe ich so ein bisschen meine eigene Definition reingebracht. Und ich habe einfach einen Nerd schon immer verstanden als jemand, der sich mit Themen auseinandersetzt und für Themen begeistert, wo andere Leute so ein bisschen den Kopf schütteln.
Das ist für mich also das sagt auch der Duden übrigens. Ne? Der Duden sagt, jemand, der für ein spezielles Fachgebiet besonders großes Interesse zeigt und viel Zeit damit verbringt.
Genau, genau. Und aber das ist ja auch so ein bisschen Enthusiast. Ne? So, das muss nicht unbedingt ein Nerd sein. Für mich gehört noch so ein bisschen dazu, dass es einem auch egal ist, ob andere Leute das Thema auch interessant finden oder nicht.
Ja, das ist sehr süß, sehr sympathisch. Wobei man es immer trotzdem mit Science und sowas verbindet. Ne? Weil ich habe jetzt noch nie was von einem Essens-Nerd oder einer Beauty-Nerdin oder einem Fußball-Nerd oder so gehört, obwohl man da ja durchaus sehr nerdy drin sein kann. Ne? Also es ist irgendwie immer hat es irgendwas mit Videospielen oder Computer oder auch Physik oder irgendwie so zu tun. Aber ich finde gut, dass es positiv mittlerweile ist.
Ja, das gefällt mir auch sehr gut.
Man kann man ja auch eigentlich, ne? Weil man hat ja einfach von irgendwas sehr, sehr viel Ahnung, wovon andere vielleicht weniger Ahnung haben. Also man ist einfach auf einem Spezialgebiet einfach sehr, sehr versiert dann.
Genau.
Da kann man da nicht drauf stolz sein.
Ja, genau, absolut. Und ich spreche auch schon an, dass es durchaus auch so eine Nerd-Arroganz geben kann, wenn man dann denkt, oh, ich weiß mehr darüber und so, deswegen bin ich hier der Chef im Ring, was ja auch wieder nicht schön ist, sondern ich finde es halt am liebsten, wenn man so eine Freude und so eine Begeisterung hat an irgendeinem Thema, unabhängig davon, wie viel man wirklich drüber weiß oder wie viel Erfahrung man da unbedingt hat, und diese Freude im Idealfall auch noch gern teilt. Und das ist so das, was ich mir im Buch gemacht habe. Ich habe eigentlich nur über Themen gesprochen, die ich selber spannend finde. Und ich hoffe so ein bisschen die Leute anstecken zu können mit meiner Begeisterung für die einzelnen Dinge.
Also ich denke, dass das auf jeden Fall sehr viele Leute anspricht, wenn man irgendwie, vor allem wenn es random Facts sind, weil ich glaube, da gibt es eine riesige Zielgruppe für, die, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass bei euch in der Redaktion du dann einfach irgendwie sagst, ja, wusstet ihr übrigens der Nacktmull, und alle so, nee, bringt mir gar nichts, das zu wissen, aber ist voll gut, das jetzt zu wissen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es so witzig, dass du heute Gast in der Sendung bist und es ist eigentlich Zufall, dass ich dich heute zu Gast habe, aber es ist ganz witzig, weil wir beide letzte Woche im gleichen Video zu sehen waren.
Stimmt.
Nämlich in dem absoluten Kassenschlager. Das Ende von MyLab ist der Titel. Ein harter Tag für eine sehr große YouTube-Community, die ihr euch da aufgebaut habt in den letzten Jahren. Und du bist in der Redaktion von dem MyLab-Team jetzt seit?
Seit Ende 2020. Seit September 2020, um genau zu sein.
Hast du redaktionell unterstützt? Ja.
Genau. Ja, ich habe lang im Ausland gelebt. Ich habe in Florida hauptsächlich geforscht, seit 2012 Und bin dann quasi für MyLab, für den Job, wieder nach Deutschland zurückgekommen.
Ach krass, okay. Mit Kind und Kegel dann zurück nach Deutschland.
Mit Kindern und alles, ja. Deswegen, ich darf meinen Kindern auch nicht sagen,
wie der... Das ist mein MyLab-Spirit-Community hier.
Genau, ja. Ja, ich konnte den Job ja unmöglich ausschlagen. Es ist ja tatsächlich, es ist der beste Job der Welt. Also als Wissenschaftsnerd sowieso, es macht einfach wahnsinnig Spaß. Also ich mache so Arbeit, wie andere Leute Urlaub machen, mit der gleichen Freude auf jeden Fall. Und ich wollte noch sagen, genau, meine beiden Kinder sind auch in den USA auf die Welt gekommen. Das heißt, ich erzähle denen auch nicht, wie der Podcast heißt, weil die beide Englisch sprechen.
Oh, okay. Ja, da haben wir vollstes Verständnis für. Aber du kannst dann mit 18, kannst du ihnen dann die Audiodatei schicken.
Genau.
wenn sie für diese Sprache alt genug sind. Ach so, aber wir waren im selben Video, das hätte ich vielleicht noch eben sagen müssen. Weil das Ende von MyLab, die großartige MIT hat nämlich freundlicherweise in ihrem letzten Video auch ganz tolle Werbung gemacht für einen YouTube-Kanal, den der SWR mit mir letzte Woche gestartet hat, für Sonne, Tod und Sterne. Und ich fand es mega cool, dass ihr den Kanal da einmal erwähnt habt und ein bisschen Werbung für uns gemacht habt. Und so ist es jetzt zufällig passiert, dass wir beide im gleichen Video sind und jetzt im gleichen Podcast.
Ja, das ist sehr schön. Wir kennen uns quasi schon.
Sehr cool. Aber gut zu wissen, dass es MyThinkX gibt, weil da arbeitest du weiter, ne? Weil MyLab oben ist.
Genau.
MyThinkX ist jetzt auf jeden Fall immer noch da, wo ihr weiterarbeitet.
Genau so ist es. Es wird weiterlaufen und da haben wir auch schöne Ideen dafür. Also da kommen coole Sachen in der Zukunft.
Genau, das ist wichtig, dass wir gute Wissenschaftsformate haben und um jetzt mal so ganz bescheiden Werbung zu machen für den YouTube-Kanal Sonne, Tod und Sterne, da geht es eben auch um wissenschaftliche Themen, um astrophysikalische Themen und wir schauen uns da an, wie vielleicht die ein oder andere interessante astrophysikalische, das ein oder andere astrophysikalische Phänomen vielleicht die Menschheit und die Erde auslöschen könnte, vielleicht auf spektakuläre Art und Weise, beispielsweise eine Supernova oder Aliens sind ja auch immer ein sehr, sehr schönes Thema, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
Boah, ja, auf
Freund
jeden Fall.
Oder Feind. Ist in deinem Buch auch einiges zu drin, habe ich gesehen.
Ja, das eine ist ja auch, dass ich immer so ein bisschen Verbindung zu anderen Nerderei, zu Videospielen und Filmen und sowas machen möchte und da spielen ja Aliens einfach immer eine Riesenrolle. Ich finde es aber auch vor allem deswegen spannend, weil ich gern an die Grenzen dessen gehe, was die Wissenschaft überhaupt weiß. Und ich habe den Eindruck, wenn man jemanden fragt, ernsthaft, was die Wissenschaft zu Aliens sagt, zu intelligenten Aliens oder Leben auf anderen Planeten, dann muss eigentlich die ernsthafte Antwort sein, wir wissen es einfach nicht.
Genau.
Es gibt da so eine Anekdote von Carl Sagan, dem Begründer der, würde ich jetzt mal sagen, der US-amerikanischen Populärwissenschaft oder Wissenschaftskommunikation und der selber Astrophysiker war, der mal gemeint hat, er wurde gebeten, ein 500-Wort-Abstract zu schreiben darüber, ob es intelligente Aliens gibt und er hat dann 250 Mal geschrieben, nobody knows. Und deswegen finde ich es einfach interessant, weil man halt so drüber reden kann, ja, aber was kann man denn, was kann man vermuten, was kann man spekulieren? Und besonders interessant natürlich die Frage, haben uns schon mal Aliens kontaktiert? Und da habe ich das so ein bisschen anrecherchiert und war doch überrascht von der Antwort, die es da gab, sage ich mal.
Ob uns Aliens kontaktiert haben, also es gibt da ja zwei Richtungen, ne? Haben wir schon versucht, welche zu kontaktieren und haben uns welche?
Na, versucht haben wir es ja überrascht? Auf jeden Fall, ja. Ja. Ist die Frage, ob was zurückkam.
Ja, genau. Und ob irgendwann was mal zurückkommt. Aber was hat dich jetzt überrascht?
Also im Grunde genommen, die Erkenntnis, die mich am meisten überrascht hat, ist, dass wenn wir ein Aliensignal bereits empfangen haben, wüssten wir vielleicht gar nicht sicher, dass es eins ist. Mhm. Weil es im Grunde genommen wissenschaftlich streng so ablaufen muss, dass man, wenn man ein Kandidatensignal bekommt, erstmal ausschließen muss, was es nicht sein kann oder was es nicht ist. Also dass man sagt, vielleicht ist es ja ein natürliches Phänomen. Vielleicht ist es von unseren eigenen Satelliten irgendwas oder so. Und da gibt es durchaus Fälle, wo wir noch nicht alles ausgeschlossen haben. Und man jetzt sagen kann, vielleicht liegt auf irgendeiner Festplatte, auf irgendeinem Computerausdruck ein Aliensignal, von dem wir einfach nur noch nicht ausreichend festgestellt haben, was es nicht ist. Und irgendwann stellt sich raus, es war doch ein Aliensignal. Das hat mich tatsächlich überrascht.
Ja, da wird man auch niemals vielleicht eine klare Sicherheit haben, ne? Also ich weiß gar nicht, womit man das am besten vergleichen kann. Aber man hat ein Signal und wie soll man denn alles ausschließen außer Aliensignal? Ich weiß nicht, da gibt es zum Beispiel auch diese, ich weiß gar nicht mehr was, das war diese Geschichte von einem Signal, was man bekommen hat, was immer zur Mittagszeit kam. Hast du davon mal gehört?
Davon habe ich noch nichts gehört, nein.
Es gab irgendwie auch einen sehr auffälligen Peak irgendwie in den, Radioteleskop-Empfangsdaten und der kam immer so zur gleichen Zeit und irgendwann ist aufgefallen, ist immer zur Mittagszeit und irgendwie liegt es im Frequenzbereich von Mikrowellen. Und anscheinend war es einfach Mikrowelle, die von den ForscherInnen nebenan ein bisschen zu früh aufgemacht wurde. Und zack hatte man sein Aliensignal.
Wahnsinn. Das finde ich auch schön, da kommt man sich dann so richtig blöd vor, weil es ja auch schon so heißt. So, was könnte das sein, was die Mikrowellen macht? Wahrscheinlich ist es die Mikrowelle.
Ja.
Ich habe auch eine Sache, da würde es mich interessieren, weil du bist ja auch Aliensignal begeistert und so. Ne? Ich glaube, ein paar Inhalte von dem Kapitel werden dir vielleicht schon bekannt sein. Mhm. Bei einer Sache frage ich mich aber, ob du die schon kennst. Hast du mal was von Bracewell-Sonden gehört?
Bracewell, ich kenne nur von Neumann-Sonden oder sowas. Ist das
von Neumann-Sonden ist was. Von Neumann-Sonden sind die, die sich unendlich vervielfältigen. Ne?
Genau, so eine Sonde, die immer wieder sich replizieren kann, deswegen kann sie unendlich weit fliegen sozusagen. So ein,
genau.
So ein kleiner Mathe-Trick.
Ja, genau, genau. Nein, Bracewell-Sonden sind ein anderes Konzept. Hast du früher Star Trek geguckt, so die Picard-Generation, nächste Generation?
Nee, und damit bin ich auch, kriege ich einen Nerd-Minuspunkt, weil ich weder Star Trek noch großer Star Wars-Fan bin.
Das ist, von mir wirst du gar nicht verurteilt. Ich habe zum Beispiel auch, ich kriege auch Nerd-Punkte-Abzug. Ich bin nie in Game of Thrones reingekommen. Und meine ganzen Nerd-Freunde sind völlig entgeistert, aber. Aber zurück, also weil da gibt es ein gutes Beispiel, gibt es bei Star Trek und die Fans draußen werden wissen, welches ich meine. Eine Bracewell-Sonde ist eine Sonde, die im Grunde genommen Informationen über die Alien-Zivilisation in sich trägt und dann einfach so random ins All rausgeschossen wird, um andere Zivilisationen zu kontaktieren oder denen was über dich zu erzählen.
Mhm.
Und dieser Bracewell hat eben dieses Konzept in so einem Paper beschrieben als plausible Kontaktaufnahmemöglichkeit, dass er gesagt hat, naja, die Aliens könnten ja schon lang sehen, dass die Erde ein Kandidat ist für Leben, weil man schon seit Millionen von Jahren der Atmosphäre ansehen kann, dass es Sauerstoff gibt und so weiter. Mhm. Und vielleicht haben die ja einfach eine Sonde zu uns ins Sonnensystem geschickt. Und was würde die Sonde dann machen? Und da hat er halt gemutmaßt, naja, wahrscheinlich würde sie da einfach sitzen und zum Beispiel auf Funksignale warten, solange bis sich dann quasi eine intelligente Zivilisation entwickelt und bis sie dann Funksignale aussendet und die kann die Sonde dann empfangen, egal wann das ist, auch wenn es Millionen Jahre später ist. Und dann hat er weiter gemutmaßt, wie würde dann die Sonde auf sich aufmerksam machen? Weil das Einfachste wäre, die Funksignale, die sie empfängt, zurückzuschicken, aber dann würde sie sich tatsächlich nicht von einem natürlichen Prozess unterscheiden, weil es gibt Dinge, die so Echos erzeugen.
Ja, quasi. Ja, genau. Aber noch kurz zu der Bracewell-Sonde, das heißt, die würde theoretisch in unser Sonnensystem reinfliegen, parkt dann irgendwo rechts hinterm Mond sozusagen und wartet dann die Milliarden Jahre, bis sich irgendwo hier bei uns intelligentes Leben, kann ja noch passieren, entwickelt
hat. Wer weiß.
Und dann eine Nachricht absendet. Und das kriegt die dann mit und schickt das weiter. Stimmt, das mit dem Echo kann ja dann, muss ja nichts heißen, aber für uns zumindest.
Genau so ist es. Also das wäre das Konzept. Und dann hat er gemeint, naja, das Einfachste, um das zu vermeiden, wäre, die Sonde nimmt das Funksignal auf, behält es eine Weile in sich und schickt es dann mit einer Verzögerung wieder zurück, um deutlich zu machen, ich bin kein natürlicher Prozess, sondern ich schicke dir dein Hallo zurück.
Ja,
so,
ja.
Und was mich da überrascht hat, ist, das sehen wir auch im All. Also es gibt Momente, wenn wir ein Signal ausschicken in eine bestimmte Richtung und dann kommt das verzögert zurück. Das nennt sich Long Delayed Echoes und wir haben jetzt momentan keine eindeutige Erklärung dafür, warum es die gibt.
Das gibt es? Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich stehe jetzt einen Meter von der Wand entfernt und rufe irgendwas der Wand zu, dann spiegelt die das ja sofort wieder zurück, das Echo.
Genau.
Und diese Bracewell-Sonde ist dann sozusagen eine Wand, die das erstmal festhält und dann später erst wieder auf Repeat oder auf Play drückt und das dann abspielt.
Und das Überraschende ist halt,
nicht so eine Phänomen. Sonde,
aber diesen Effekt, ja, das Phänomen. Mhm. Und natürlich gibt es auch da theoretische, natürliche Erklärungen. Also es gibt dazu Ideen, dass die Signale auf eine Art durchs All schwirren, die wir noch nicht ganz nachvollziehen können und dann einfach an uns zurückgeworfen wird mit einer gewissen Verzögerung und so. Es gibt auch unterschiedliche Theorien, je nachdem, wie genau sich das Signal verhält und so. Also ich kann jetzt nicht sagen, also es liegt mir fern zu sagen, da müssen Aliens sein, weil es gibt keine andere Erklärung.
Ja,
aber
ja.
Tatsache ist, momentan wäre das eine Möglichkeit, wie man zumindest mutmaßen kann, dass es vielleicht mal irgendwelche Aliens gab oder die uns irgendwas geschickt haben. Zumindest ist es nicht ausgeschlossen, was ich schon alleine ganz spannend finde.
Genau, das dauert immer, bis man das dann, also wie soll man es hundertprozentig ausschließen? Ich hätte jetzt auch erst überlegt, vielleicht ist es irgendwie, also vielleicht gibt es irgendein lustiges astronomisches Medium, was einfach dann diese Wellensignale, wo die sich langsamer drin fortbewegen und deswegen auch erst später zurückgespiegelt werden oder irgendwie sowas. Wäre jetzt so genau meine erste bescheidene Interpretation. Aber ich finde den Gedanken interessant, dass man es nie hundertprozentig ausschließen kann. Ne? Ab wann genau, kann man also, sagen, es ist auf gar keinen Fall ein Aliensignal?
Ja, außer man entdeckt wirklich halt, was es tatsächlich ist, so wie es bei den ersten Pulsaren der Fall war, dass man gesagt hat, wir erhalten Funksignale, die wir nicht erklären können, die zu regelmäßig sind für das, was wir als natürlichen Prozess verstehen. Und dass man sagt, naja, aber wir haben dadurch tatsächlich einen anderen natürlichen Prozess entdeckt, der uns vorher unbekannt war. Das ist dann auch spannend. Also wenn's, wie du sagst, wenn es irgendwas gibt, was das Funksignal so aufhält und ablenkt, was wir vorher nicht kannten, wäre das ja, wäre vielleicht nicht ganz so spannend, wie eine Alien-Zivilisation zu entdecken, aber wäre trotzdem immer noch sehr spannend für die Wissenschaft.
Für bestimmte Nerds, zum Beispiel Pulsar-Nerds, in dem Fall war es auf jeden Fall der Hammer, als die rausgefunden haben, es sind Pulsare und nicht Aliens. Aliens hätten die vielleicht langweilig gefunden.
Stimmt, ja, wer weiß, genau.
Aber das hat auch ein bisschen was mit Wahrnehmung wieder irgendwie zu tun, ne? Weil nur weil wir irgendwie dann so ein Funksignal bekommen. Ich überlege gerade, wie es andersrum ist, weil wir haben ja auch schon sämtlichen Kram irgendwie ins Weltall geschickt, der jetzt vielleicht noch nicht so ganz weit gekommen ist. Ne? Also wie lange senden wir schon irgendwelche Radiosignale aus? Geht so, ne? Oder jetzt die große Voyager-Sonde, ne? Oder die Pioneer-Plakette. Auch die anderen Alien-Nerds wissen vielleicht, wovon wir sprechen. Aber
wer nicht, steht auch im Buch.
Stimmt, das ist auch mit drin. Die Voyager-Sonde und so, das ist auch mit drin. Das ist richtig nice. Aber ich frage mich auch, wenn dann irgendwann diese Golden Record oder wie das heißt, diese Platte in irgendwelche Alien-Hände kommt, dass sie sich auch denken, was kann das sein? Wie lange brauchen die, um wirklich festzustellen, das ist von uns? Oder sich denken, sehr interessant geformtes Stück aus Gold. Haben wir ja so noch nicht gesehen.
Vor allem, wenn man überlegt, also allein schon menschliche Schriften, wenn die älter als ein paar tausend Jahre sind, also salopp gesagt, ist es ja schon Glückssache, ob wir es überhaupt noch übersetzen können oder nicht. Mhm. Also das kriegen wir auch nur hin, weil wir dann solche Kataloge haben, wie zum Beispiel der Stein von Rosetta und so, dass man dann eben vergleichende Schriften hat und so. Sonst wüssten wir heute wahrscheinlich auch noch nicht, was irgendwelche Hieroglyphen oder Keilschriften dementsprechend bedeuten. Und wenn man das überlegt, das ist ja wirklich nur ein Unterschied. Das ist ja die gleiche Kultur im Grunde genommen oder die gleiche Gruppe Wesen, mit nur ein paar tausend Jahren Unterschied, da kann man sich vorstellen, wie mehr noch übersteigert es sein muss, wenn man versucht, mit einer Alien-Zivilisation zu kommunizieren.
Ja, wir werden es wahrscheinlich auch in tausend Jahren super peinlich finden, wenn wir überlegen, was wir auf die Golden Record so draufgesetzt haben. Das ist ja, oder was für Geräusche und was für Bilder und so, dass wir vielleicht dann, ja.
Da gibt es jetzt schon Vorwürfe so ein bisschen, dass ja? die Golden Record auch ein Produkt ihrer Zeit war. Ich rede im Buch auch ein bisschen drüber, wie halt Mann und Frau dargestellt wurden, weil man wollte ja menschliche
Figuren.
Sehr
gerne. Können wir sehr gerne drüber sprechen.
Darstellen, auf jeden Fall. Das macht ja auch Sinn. Aber das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also der Mann darf winken, die Frau steht stumm daneben und so.
Oh ja, oder auch wichtig, der Mann hat einen schön anatomisch dargestellten Penis und die Frau, da fehlt dieser eine Strich, der noch irgendwie da drin sein müsste,
ja,
damit man
Barbie,
weiß,
ja.
da unten ist nicht alles zu bei der Frau, so, ne?
Genau,
also solche Kleinigkeiten.
Das wollte ich anrecherchieren, warum das tatsächlich so ist. Und das scheint nicht mehr komplett überlieferbar zu sein, außer dass es irgendwo auch Skizzen gab, bei denen so die Vulva mit angedeutet war und dann aber auf der letztendlichen Version nicht. Aber es lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen, wer da welche Entscheidung getroffen hat. Aber genau das meine ich. Ja. Einen anderen Vorwurf gab es auch. Es ist ja auch so eine kleine Zeichnung drin, wie dann so ein System aussieht. Und dann so ein Pfeil, von welchem Planeten dann die Sonde ausgeschickt wurde. Ja. Und dann zum einen hat es so ein System Pluto drin, was jetzt schon nicht mehr aktuell ist. Zum anderen gab es auch einen Vorwurf, und den finde ich ganz spannend, dass ein Pfeil kein universell verständliches Symbol ist. Weil das finden wir zwar, dass das eindeutig ist, was der sagt, aber wir sind auch als Jäger und Sammler auch zur Welt gekommen sozusagen. Mhm. Und wir haben einfach sehr früh Pfeil und Bogen benutzt. Und bei einem Alien könnte es anders sein. Vielleicht hätte man da irgendwie einen Tentakel oder sowas drauf machen sollen oder eine Reihe Punkte oder so, weil die vielleicht das Pfeilsymbol nicht verstehen können.
Ja, auch hier zum Thema unnützes Wissen. Wenn du vor einem Hund stehst und mit deiner Hand dann so einen verlängerten Pfeil zeigst, irgendwo hin zeigst, dann guckt der meistens genau in die Richtung, in die du zeigst. Und so eine Katze, die jetzt nicht so gut mit Menschen, mit menschlichem Verhalten ja connected ist, die guckt dann einfach auf den Finger und ja, kann nicht weitergucken. So wird es den Aliens, wenn es Katzen-Aliens sind, dann werden die es auch nicht verstehen.
Ja, mir fällt auch immer das Beispiel ein, wenn ein kleines Kind zum Beispiel auf ein Bild vom Opa zeigt an der Wand und einfach mit dem Finger drauf deutet und sagen wir mal, es kann noch nicht sprechen und noch keine Fragen stellen. Und dann als Eltern guckt man drauf und sagt, ja, das ist der Opa und so, den gehen wir bald wieder besuchen. Aber man könnte ja auch sagen, das ist eine Wand, die hält das Dach oben. Was ja viel wichtigere Information ist, als wer die Person auf dem Bild ist, je nachdem, wie man es sieht. Und auch das, also man formt ja einfach die Kommunikation, genauso mit den Tieren ja ebenso. Also das, wie du sagst, ob der Finger wichtig ist oder ob die Richtung wichtig ist, sind ja einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, wir bauen immer viel mehr von unserer eigenen Weltsicht in solche Dinge ein, als uns da klar ist. Und jetzt mit dem Abstand der Golden Record für Voyager, mit 50 Jahren Abstand, haben wir so ein bisschen besseren Blick drauf. Oder einen anderen Blick drauf. Und die Frage ist wirklich, ob die Aliens irgendwas damit anfangen können.
Ja, und ob es vielleicht auch so schlau ist, um dann wieder den Bogen zu spannen, ob es wirklich so schlau ist, eine schöne Karte von uns, wenn sie denn verständlich wäre, ins Weltall zu schicken und zu sagen, hey, guck mal, wir sind genau hier, wer auch immer ihr seid, kommt doch vorbei. Wir freuen uns ganz bestimmt.
Im Grunde genommen Nacktfotos von uns geschickt mit der Adresse dabei, das ist alles ein bisschen merkwürdig, ja.
Ja, genau, das, was man Kindern immer sagt, dass sie nicht machen sollen, Fotos ins Internet stellen und so, genau das haben wir ins ganze Universum einfach rausgeschleudert, also weiß auch nicht, ob das so schlau ist. Ja, zum Thema Aliens geben wir uns ja sehr, sehr viel Mühe, welche zu entdecken. Und das große Problem ist ja auch einfach so, wie weit das alles von uns weg ist. Ne? Also, dass es jetzt Aliens auf dem Mars gibt, da kann man mittlerweile sehr, sehr sicher sein, dass es nicht so ist. in unserem Sonnensystem ist schwierig so. Ne? Deswegen hofft man ja, dass man vielleicht irgendwann mal auf Exoplaneten oder ich weiß es nicht, wenigstens irgendwelche Radiosignale empfängt, weil die Distanzen so krass sind. Aber ein Kandidat für Leben oder zumindest für die Spuren von Leben in unserem Sonnensystem sind nicht nur Planeten, sondern auch Monde. Und wahrscheinlich haben es alle schon mitbekommen. Letzte Woche ist eine Mission der ESA gestartet Richtung Jupiter, nämlich die JUICE-Mission. Also die JUICE-Mission oder warum jetzt irgendwie die nächsten 10 Jahre so eine Sonde Richtung Jupiter fliegt, das ist jetzt gar nicht so das Wichtigste. Das Wichtigste ist eigentlich dieser Tweet, den wir entdeckt haben zum Start der JUICE-Mission. Denn während den Startvorbereitungen an dem Tag gab es einen ganz tollen, ich weiß gar nicht, ob es ein Astronaut oder eine Astronautin ist, weil ich mich nicht so gut mit Faultieren auskenne, aber es ist das süßeste Bild überhaupt, dass dieses Faultier, dass da ein Faultier direkt an der Rakete von der JUICE-Mission im hohen Gras sitzt und sich damit auch den besten Platz eigentlich reserviert hatte.
Stimmt, ja, andere Leute campen tagelang, bevor sie, um so einen Raketenstart zu sehen. Schön, das ist ein super Bild.
Ist super süß, sieht ein bisschen aus wie so ein, also ich krieg so ein bisschen, da sind wir beim Nerdy-Teil wieder, Pokémon-Vibes, dass so ein Faultier da aus dem hohen Gras rausguckt. Ist auch in dem Foto, ist er so ein bisschen eher rechts im Bild.
Man will so einen Pokéball draufwerfen.
Und er wurde natürlich auch von seinem Premium-Platz dann weggetragen, weil es nicht so ganz schlau in der Nähe von einer Rakete zu sitzen, wenn sie dann hochgeht.
Richtig, ja, das könnte negative Auswirkungen haben.
Wir stellen euch das Bild auf jeden Fall in die Shownotes, weil es ist einfach mein absolutes Lieblingsbild von der letzten Woche.
Es gibt auch nochmal eine familiäre Connection zwischen dem Account, den du verlinkt hast und worüber wir gesprochen haben. Eine familiäre Connection. Nadia Drake, eine hervorragende Wissenschaftsjournalistin, ist die Tochter von Frank Drake, der angefangen hat mit den ersten Untersuchungen im All.
Die Drake-Gleichung und so?
Die Drake-Gleichung, genau.
Unglaublich.
Ja, und sie ist auch super nett. Ich habe sie mal gefragt, ob sie so, weil wir hatten schon Kontakt über Twitter, und sie hat auch gesagt, ist durchaus auch ein Thema, so auch bei Familienfesten und so geht es dann immer noch so um die Alienjagd, weil es ist zwar schon eine Weile her, das ging ja in den 50ern schon los, und ihr Vater hat natürlich auch andere Sachen gemacht, hat nicht nur Aliens gejagt, aber es finden trotzdem immer noch alle ziemlich aufregend.
Ja, also kurz für alle, Frank Drake war, mir fällt da immer ein zu der Drake-Gleichung. Eine fantastische Gleichung, die einmal ausrechnen sollte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für intelligentes Leben im Universum, wo glaube ich, je nachdem welche, also es sind alles Unbekannte fast, ne, die man einfach nur annähern kann. Im besten Fall kommt null raus sozusagen, dass es gar kein intelligentes Leben gibt. Also uns eigentlich dann auch nicht, oder wir sind nicht intelligent, was es auch immer für uns heißt. Aber es ist auf jeden Fall super wichtiger Name, wenn es wenn es um Alien-Kontaktversuche und so auch geht, ne? Also alles in der Richtung. Genau. Das ist ja geil, das war mir nicht klar, dass das die Tochter von ihm ist. Also dein unnützes Wissen ist auf jeden Fall auch jetzt hier fucked up bestätigt. Das ist eigentlich nicht wichtig gerade, aber ich finde es gerade super faszinierend, dass du das weißt.
Das ist genau mein Ziel. Einfach eine Begeisterung für Connections, die man vorher nicht gesehen hat. Darum geht es mir, um nichts anderes.
Und aber das Faultier kennst du nicht persönlich, was auf dem Bild ist?
Ich kenne ja so viele Faultiere persönlich, das weiß ich jetzt nicht, ob das eins von denen ist.
Okay. Ja, wenn ihr das Faultier persönlich kennt, schaut mal in die Shownotes, schaut es euch an, vielleicht kommt euch ja die Fellfärbung bekannt vor oder der Bereich des Grases, der Wiese, wo es sitzt, ich weiß es nicht. Schreibt uns doch gerne entweder bei WhatsApp 0174-432-1558 oder schreibt uns eine Mail an faktab@swr2.de oder ihr könnt es auch bei Instagram schreiben. Du hast, glaube ich, auch einen Instagram-Account.
Genau, mich erreicht man auf Instagram unter jens.mylab. Da freue ich mich auch immer über sämtliche Zuschriften.
Genau, oder mich und Julia und Eneas, meine zwei KollegInnen, findet ihr auch auf Instagram. Und wir freuen uns mega auf dein Buch. 2. Mai kommt's officially raus.
Am 2. Mai kommt's raus, genau, auf Papier, auf E-Book, als Hörbuch auch, was mich sehr freut. Und nicht von mir gelesen, also wenn jetzt meine quäkende Stimme schon auf den Geist geht nach dem Podcast, ja, muss ich dieser nicht länger aussetzen. Würde mich freuen, also ich freue mich auch über alle, die das Buch mögen oder nicht mögen, sich bei mir zu melden, ist immer willkommen.
Genau. Ja, prima. Danke, dass du zu Gast warst. Komm gerne nochmal vorbei beim zweiten Buch, Völlig nerdiges Wissen Teil 2. Nochmal plus 2, dann sind wir bei 84 Kapiteln, finde ich auch gut. Genau, und ansonsten hören wir uns alle nächste Woche wieder. Bis dann.
Vielen lieben Dank für die Einladung und ganz viele Grüße und tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.